Sie hören den Kurier.
Sommer, Sonne, Sparen. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder A1 Mobilneuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB 3 Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerIn. Jetzt du im A1 Giganetz.
Die Hitzewelle Ende Juli hat sich ordentlich auf Todeszahlen in Österreich ausgewirkt. Tagelang Temperaturen über 35 Grad und Hitzerekorde wie die 37,8 Grad in Seibersdorf haben zu einer signifikanten Übersterblichkeit geführt. Das zeigen jetzt auch die Zahlen der Statistik. In der vorletzten Juliwoche sind 1830 Menschen verstorben, um ein Viertel mehr als im Durchschnitt der gleichen Zeit von 2015 bis 2019. Und in der letzten Juliwoche wurden 1706 Todesfälle gezählt, immer noch um 15% mehr als im angesprochenen Vergleichszeitraum. Zieht man jetzt davon die expliziten Corona-Todesfälle ab, und das waren 302 Tote insgesamt im Juli, bleibt immer noch eine hohe Übersterblichkeit im Vergleich zu früheren Jahren. Wir haben darüber mit Dr. Hans-Michael Mooshammer geredet. Er ist der Leiter der Abteilung für Umwelthygiene und Umweltmedizin am Zentrum für Public Health der Medizinischen Universität Wien. Und wir haben uns über den Zusammenhang zwischen Hitze und Sterblichkeit, über gefährdete Personen und die immer noch nicht ausreichenden Maßnahmen im Kampf gegen den menschengemachten Klimawandel unterhalten. Mein Name ist Josef Kleinrad. Heute ist Freitag, der 12. August, und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily Podcast des Kurier. Die ersten dramatischen Zahlen über Todesfälle im Zusammenhang mit der Hitzewelle stammen aus dem Jahr 2003. Bei einer Hitzewelle in diesem Jahr hat es in Frankreich 70.000 Tote gegeben, die mit der Hitze direkt in Zusammenhang gebracht werden. Frankreich war damals das von der Hitze am stärksten betroffene Land. In Paris sind große gekühlte Zeltlager aufgebaut worden, um die vielen Leichen gekühlt lagern zu können. In Österreich hat die AGES, die österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, ein Monitoring der hitzeassoziierten Todesfälle eingerichtet. Sprich, auf Basis der gezielten Todesfälle und der täglichen Lufttemperaturmessungen der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik wird eine Schätzung erstellt, wie viele Todesfälle auf die Hitze zurückzuführen sein könnten. 2016 hat es keine Übersterblichkeit gegeben, die der Hitze zugerechnet werden kann. 2017 waren es 375 Tote. 2018 wurden 550 Sterbefälle direkt der Hitze zugeordnet. 2019 immerhin auch fast 200. 2020 ist der Wert bei Null gelegen und 2021 gibt es noch keine Daten. Die Zahl der Hitzetage, mindestens 30 Grad, hat sich in Österreich in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht. Im Zeitraum 1961 bis 1990 hat es in den Landeshauptstädten pro Jahr zwischen 3 und 12 Hitzetage gegeben und die Rekorde sind etwa bei 20 pro Jahr gelegen. Zwischen 1991 und 2020 ist das auf 9 bis 23 Tage gestiegen und die Rekorde liegen jetzt schon bei 40 Hitzetagen. Und es wird noch heißer werden, sagen alle Meteorologen und Klimaforscher voraus. Vor allem deshalb, weil die notwendigen Maßnahmen, um die Erderwärmung einzudämmen, einfach nicht konsequent gesetzt werden. Das sagt übrigens auch unser heutiger Gesprächspartner, der Umweltmediziner Hans-Michael Mooshammer vom Public Health Institut der Medizinischen Universität Wien. Grüß Gott, Herr Dr. Mooshammer.
Grüß Gott, danke für den Anruf.
Herr Mooshammer, Ende Juli sind deutlich mehr Todesfälle aufgetreten. Die Statistik Austria hat für die vorletzte Woche 25% mehr Todesfälle gezählt. In der letzten Juliwoche immerhin noch 15% mehr Todesfälle. Genau in dieser Zeit hat in Österreich eine sehr große Hitzewelle geherrscht. In ganz Europa steigen die registrierten Todesfälle signifikant, wenn Hitzewellen herrschen. Kann man eigentlich mit Gewissheit sagen, dass das zusammenhängt?
Grundsätzlich den Anstieg der Sterblichkeit kann man mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auf die Hitze zurückführen. Im Einzelfall, wenn ein Mensch stirbt, sind das natürlich immer viele Ursachen. Und von verschiedensten Umweltbelastungen, unter anderem auch der Hitze, sind natürlich vor allem empfindliche Menschen, also schon kranke Menschen, alte Menschen, aber auch Kleinkinder gefährdet. Und die können natürlich auch fallweise, die sind auch ohne zusätzliche Belastungen einem erhöhten Sterberisiko ausgesetzt. Das heißt, ein einzelner Todesfall trägt kein Mascherl. Man kann nicht sagen, diese Person ist jetzt wegen der Hitze gestorben. Meistens sterben die Patienten an ihrer Grunderkrankung, aber eben durch die zusätzliche Belastung ist die körperliche Kompensationsmöglichkeit noch weiter eingeschränkt und sie versterben dann.
Okay. Jetzt hat sich die Zahl der Sommer- und Hitzetage in Österreich in den letzten Jahren vervielfacht, da die Zahl der Tropennächte, also die Nächte, in denen es nicht mehr unter 20 Grad abgekühlt hat, ist stark gestiegen. Wie belastend ist das insgesamt für den Menschen, für den menschlichen Organismus?
Ich habe schon gesagt, besonders gefährdet sind empfindliche, also kranke, alte, auch geistig verwirrte Leute, auch Menschen, die sich selber nicht helfen können, also auch Kleinkinder und dergleichen. Aber wir müssen noch eine andere Personengruppe im Auge behalten. Es gibt ja Leute, die müssen schwer arbeiten, vielleicht sogar im Freien unter Sonneneinstrahlung, vielleicht auch in einer gefährlichen Situation, also am Bau auf einem Gerüst. Eine physiologische Reaktion im Sinne, dass ich müde werde, dass meine Reaktionsgeschwindigkeit abnimmt, dass meine Aufmerksamkeit und dergleichen leidet. Das betrifft auch einen gesunden Menschen wie Sie oder mich. Mhm. Also diese kombinierte Belastung, dass ich dann etwas müder bin, dass ich schwitze, dass ich dann vielleicht auch am Blutdruck absinkt, weil das ganze Blut in der Haut ist, weil ich durch den Wasserverlust, durch das Schwitzen auch überhaupt einen Flüssigkeitsverlust habe. Das ist ja an sich noch nicht tödlich, aber in gewissen Situationen, wo rasche Reaktion gefordert ist, zum Beispiel Straßenverkehr oder denken Sie, verschiedenste Situationen kann das natürlich auch Sie und mich treffen. Also wir sind alle gefährdet.
Also wenn ich da beim Arbeiten im Freien einhaken darf, ganz kurz, ne?
Ja.
Soll es da eine Regelung geben aus Ihrer Sicht, ab wann Menschen nicht mehr im Freien ungeschützt unter der sengenden Sonne oder Hitze arbeiten sollten?
Ja, also eine Regelung würde ich mir wünschen, aber es ist sehr schwer, da jetzt eine genaue Lufttemperatur anzugeben. Es ist eine Kombination von auch der körperlichen Belastung bei der Arbeit. Das ist das andere, als ob ich da nur stehen und schauen kann mit einem schönen Strohhut, was weiß ich, Badewart. Ist vielleicht eine falsche Vorstellung von mir, aber eben keine körperlich anstrengende Arbeit und wo ich mich danach in den Schatten stellen kann oder wo ich wirklich schwer körperlich arbeiten muss, der Sonne ausgesetzt bin und. Auch Temperatur allein ist es nicht. Wir können durch Schwitzen ja Körperwärme abführen, wenn aber gleichzeitig die Luftfeuchtigkeit hoch ist, funktioniert dieser Kühlmechanismus nicht so gut. Also eine schwüle Hitze ist schlimmer als eine trockene Hitze. Mhm. Wir merken ja auch, ein leichter Luftzug, der die feuchte Luft von der Haut wegblasst, wirkt kühlend. Also es ist nicht nur das, was das Thermometer anzeigt.
Das heißt, es ist nicht, man kann auch die Temperatur, ab der es problematisch wird, nicht bei 38, 39, nee, 40 Grad festmachen, sondern es gibt die gesamte Summe.
Ein Arbeitsmediziner, der die Arbeitsbelastung kennt, der die Umweltsituation am Arbeitsplatz, also die Möglichkeit, Schatten aufzusuchen, das alles einschätzen. Dann durch die Möglichkeiten von Pausen, kann ich in den Pausen ausreichend Flüssigkeit zu mir nehmen. Das ist alles zuerst einmal wichtiger, bevor man Arbeiten einstellt. Aber wenn wir jetzt immer öfter und immer höhere Temperaturrekorde haben werden wir uns natürlich was überlegen müssen, dass wir irgendwelche Arbeiten im Freien, Bauarbeiten und dergleichen eher an den Tagesrand verlegen. Vielleicht sogar zunehmend auch in der Nacht arbeiten. Damit habe ich als Umweltmediziner auch wieder ein Problem, weil die Nacht dient schon immer noch der Ruhe und eine Baustelle macht natürlich auch die Anrainerbelastung ein und stört die dann in der notwendigen Erholungsphase, die sowieso schon durch die Hitze beeinträchtigt ist. Mhm. Also wir stehen da vor vielen, vielen komplizierten Problemen und da diese einfache Lösung, na, sollen sie halt in der Nacht arbeiten, ist halt auch nicht so einfach.
Mhm. Wenn wir jetzt über Hitzewellen reden und über die Probleme für Menschen, das potenziell problematischer, wenn es viele lange heiße Tage sind? Oder ist ein besonders heißer Tag auch schon problematisch für den Organismus?
Also bei unserer Analyse der täglichen Sterblichkeit hat man unmittelbar mit dem ersten heißen Tag einen Anstieg der Sterblichkeit. Es sind eben kranke, geschwächte, alte Leute, die wirklich sofort darunter leiden. Mhm. Ein halbwegs gesunder Mensch wie ich, für mich ist es natürlich ein Problem, wenn ich dann auch in der Nacht mich nicht erholen kann, wenn die, vor allem in der Stadt, die Luft auch in der Nacht nicht auskühlen kann, weil die Frischluftkorridore verbaut sind und dergleichen, weil die Hitze in dem Beton sich speichert und dann in der Nacht langsam abgegeben wird. Okay, eine schlechte Nacht, okay, das kann ich noch vielleicht kompensieren, aber wenn ich dann mehrere Nächte hintereinander schlecht geschlafen habe, wird es natürlich noch gefährlicher. Mhm. Also diese kumulative Belastung betrifft eher die primär gesunden Leute, während jemand, der schon durch andere, durch Krankheiten, durch Alter, durch sonstige Belastungsfaktoren geschwächt ist, das ist sofort die Gefahr da. Ja,
verstehe. Sie haben schon die Vorerkrankungen angesprochen. Können Sie noch konkret welche nennen für Menschen, die da ganz besonders gut aufpassen müssen?
Ja, ich glaube, es gibt keine chronische Erkrankung, wo ich sagen kann, die brauchen sich nicht Sorgen. Interessanterweise, wenn man das relative Risiko anschaut, steigt das relative Risiko, Atemwegserkrankungen zu steigen, fast am steilsten an, was eigentlich physiologisch gar nicht ganz verständlich ist. Wir wissen, dass das Herz-Kreislauf-System durch die Hitze sehr belastet ist. Um die Wärme abzuführen, muss die Haut stärker durchblutet werden. Gleichzeitig verliert man Flüssigkeit. Es ist eine Belastung fürs Herz. Und ja, sicher, also auch Herzinfarkte und dergleichen nehmen natürlich deutlich zu. Dann der Flüssigkeitsverlust hat und auch der Elektrolytverlust hat natürlich auch große Belastung für Wasserhaushalt, Stoffwechsel. Also ob das jetzt eine hormonelle Störung von Schilddrüse bis Zuckerkrankheit ist, ob das eine chronische Nierenerkrankung ist. Mhm. All das sind Risikofaktoren. Und dann auch unser Verhalten ist natürlich wichtig. Und daher sind psychische Einschränkungen, also mentale Einschränkungen, also bis hin zu Alzheimer und dergleichen, natürlich ein Problem. Das sind auch gefährdete Bevölkerungsgruppen.
Okay. Ist für mich problematischer eine Hitzewelle, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade aktuell an Corona infiziert bin, oder ist es völlig egal?
Kombinierte Einwirkungen sind immer schlecht. Jede Infektionskrankheit bedeutet an sich schon einmal eine Störung der Temperaturregulation und eine Belastung für Kreislauf. Oder ich habe die Atemwege genannt und klar, eine Corona-Infektion macht häufiger schwere Atemwegserkrankung. Und wenn ich dann schon Schwierigkeiten habe, genügend Sauerstoff zu bekommen und dann das Herz noch zusätzlich belaste, ist das sicherlich gefährlich. Ja.
Okay. Sport ist ja prinzipiell sehr gesund für den menschlichen Organismus.
Ja.
Wie schaut es aus bei Sport
in der Hitze? Würde ich eher davon abraten. Man kann zum Glück ja auch Indoor-Sportarten betreiben, wobei natürlich, ich weiß nicht, Sie kennen das, dass irgendwo in den Golfstaaten die Leute dann sogar Skifahren wollen, indoors. Das ist wahrscheinlich von der Energieaufwand nicht sehr sinnvoll, aber irgendwo, dass man ein Fitnessstudio besucht und dort Sport betreibt oder halt sein Jogging am Abend oder in der frühen Morgenstunden macht, hielt ich für sinnvoller. Und es ist nicht nur die Hitze. Wenn es heiß ist und starke Sonneneinstrahlung, haben sie auch eine erhöhte Ozonbelastung. Und auch da wissen wir, je höher das Atemminutenvolumen, also je mehr ich mich anstrenge, desto schädlicher sind diese Schadstoffe für die Lunge. Mhm. Also an heißen Mittagen, Nachmittagen sollte man sich eher zurücknehmen, sich im Schatten aufhalten. Also unnötige Anstrengungen sollte man meiden.
Okay. Kommen wir vielleicht noch zu staatlichen Schutzmaßnahmen in Bezug auf die Hitze. Mhm. Gibt es da ausreichend Schutzpläne und Schutzmaßnahmen oder ist da auf institutioneller Ebene noch Handlungsbedarf gegeben?
Es gibt sehr viele Pläne, die ausgearbeitet wurden, auf staatlicher, auf Landesebene, auch auf kommunaler und Bezirksebene. Einige Bezirke oder Regionen sind da wirklich Vorreiter mit Klimaanpassungsregionen, wo es nicht nur um Hitzepläne, sondern natürlich auch über Pläne für Hochwasser und Dürre und alle möglichen Sachen gibt. Ich bin nicht sicher, ob alle diese Pläne wirklich immer bei den Betroffenen ankommen. Wir wissen, es gibt empfindliche Leute und die muss man doch jetzt einmal kennen und das muss man organisieren und nicht erst, wenn es heiß wird, sondern muss vorher schon wissen, wer ist der Ansprechpartner, ein mobiler Sozialservice, auch vielleicht der Hausarzt, eine mobile Krankenpflege. Und die müssen geschult werden, die müssen vielleicht auch auf Abruf haben, wo sind Leute, die eventuell Hilfe brauchen und sich die nicht selber organisieren können im Katastrophenfall. Und diese Detailgenauigkeit, die gibt's in anderen europäischen Staaten, die ist Österreich nur in Ansätzen oder in wenigen Gemeinden schon so weit gediehen, ja.
Österreich ist ja, was die Hitzetoten betrifft, in guter Gesellschaft. Auch unsere Lieblingsnachbarn in Italien leiden unter der Hitzewelle. Dort hat die Hitzewelle, die gefühlt schon seit Juni durchgehend andauert, zu einem sprunghaften Anstieg der Todesfälle geführt. Das hat das italienische Gesundheitsministerium diese Woche auch verkündet. In 33 überwachten Städten sind schon im Juni fast 10% mehr Todesfälle verzeichnet worden. In der ersten Julihälfte waren es dann 21% mehr. Und in der 130.000 Einwohnerstadt Latina im Latium, gleich ganz in der Nähe von Rom, hat es sogar einen Anstieg von 72% an Todesfällen gegeben. Und da sind die zweite Julihälfte und der bisher auch sehr heiße August noch gar nicht mitgerechnet. Ähnlich schaut es in Deutschland aus. Auch dort fordert die Hitzewelle ihre Opfer. Es sind im Juli fast 10.000 Menschen mehr gestorben als sonst, berichtet die Tagesschau. Vor allem in den heißen drei Wochen zwischen dem 11. und dem 31. Juli sind dort die Todeszahlen stark nach oben gegangen. Im letzten Jahrzehnt ist die Anzahl der Toten, die mit der Hitze in Verbindung gebracht werden, um fast 50% gestiegen, zeigt eine Ende Juni in Deutschland veröffentlichte Studie. In Österreich gibt es übrigens ein Papier, das die Grundlage im Kampf gegen die Hitze darstellt. Es heißt der gesamtstaatliche Hitzeschutzplan. Darin ist geregelt, wie Vorbereitungen auf Hitzewellen, Information und Warnung der Bevölkerung ablaufen soll. Die ZAMG, die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, informiert das Gesundheitsministerium, die Länder und die Apothekerkammer, wenn eine Hitzebelastung ins Haus steht. Die Länder haben eigene Vorkehrungen getroffen, etwa dass vulnerable Bereiche informiert und kontaktiert werden. Dazu werden alle Informationen auf der Website der AGES und des Sozialministeriums veröffentlicht. Dass dieser Plan ausbaufähig ist, haben wir im Gespräch mit dem Umweltmediziner Hans-Michael Moshammer vorher schon gehört. Und dass die Pläne im Umgang mit der Hitze verbessert werden, ist deshalb wichtig, weil die nächste Hitzewelle schon jetzt vor der Tür steht. Dieser Sommer wird übrigens einer der heißesten seit mehr als 250 Jahren, hat ORF-Chefmeteorologe Markus Warzak diese Woche schon getwittert. Und dieser Sommer wird auch nicht der letzte heiße Sommer bleiben, im Gegenteil. Für jetzt hat die ZAMG für den 15. und 16. August derzeit die Warnstufe Vorsicht ausgerufen. Und über diese bevorstehende Hitzewelle habe ich mit dem Umweltmediziner Hans-Michael Moshammer auch gesprochen. Zusammengefasst, ja, hier herrscht noch ein großer Handlungsbedarf.
Es ist viel gehandelt, aber es wird leider auch manchmal viel heiße Luft produziert, ja.
Was wieder kontraproduktiv ist in diesem Fall.
Genau.
Für nächste Woche ist jetzt wieder eine Hitzewelle angesagt.
Ich freue mich schon.
Ähnlich jener Ende Juli. Müssen wir wieder mit einer hohen Übersterblichkeit wegen dieser Hitzewelle rechnen?
Grundsätzlich wissen wir, dass es eine kurzfristige Anpassung gibt, physiologisch. Man gewöhnt sich, man stellt sein Verhalten um, aber auch der Körper, die Physiologie ändert sich. Das Schwitzen wird effizienter, also ich verliere nicht mehr so viel Wasser und Elektrolyte und kann trotzdem gleich gut kühlen. Also erfahrungsgemäß sind Hitzewellen umso weniger gefährlich bei gleicher Temperatur, je später im Jahr sie auftreten.
Okay.
Ein etwas schlechterer Aspekt dieser Anpassung ist auch, das entnehmen wir nur der Sterbestatistik. Und es ist nun mal ein Faktum, dass jeder Mensch nur einmal in seinem Leben stirbt. Wenn also die meisten Empfindlichen schon in der ersten Hitzewelle gestorben sind, sterben in der zweiten natürlich weniger. Und das ist dann keine Anpassung durch physiologische Verbesserung, sondern ganz einfach durch darwinsche Selektion oder wie. Also nicht das, was wir uns für einen sozialen Wohlfahrtsstaat wünschen.
Das heißt, dadurch, dass Hitzewellen jetzt auch schon viel früher im Jahr eintreten, ist eine höhere Gefahr gegeben, gerade für vulnerable Personen daran zu sterben, weil man sich überhaupt nicht darauf vorbereitet haben, oder der Körper.
Ist sicher so. Das zeigen auch alle Studien, dass die früheren Hitzewellen noch gefährlicher sind. Mhm. Ja.
Abschließend vielleicht noch eine allgemeine Frage zum menschengemachten Klimawandel. Sind die Maßnahmen, die jetzt allgemein gesetzt werden, aus Ihrer Sicht ausreichend? Ist es schon bei uns allen angekommen, dass wir großen Handlungsbedarf in Sachen Klimawandel haben?
Ich fürchte, nein. Ich meine, jetzt redet jeder schon davon, das ist schon mal was Gutes. Aber dass die Maßnahmen ganz sicher wehtun werden, damit sie ausreichend wirken. Das ist, glaube ich, immer noch nicht angekommen. Und auch die Politik fürchtet sich noch davor, den Menschen reinen Wein einzuschenken.
Aber es wird notwendig sein, es wird kommen.
Absolut notwendig. Alle Berechnungen zeigen, dass wir unser Treibhausgasbudget praktisch aufgebraucht haben. Also jetzt noch sich zu besorgen, wo wir jetzt Ersatz Öl und Gas herbekommen und noch ein paar Kohlekraftwerke aufsperren, damit wir ja nichts merken von den Krisen, die uns umgeben. Ist mir schon klar, wenn jetzt plötzlich die ganze Energieversorgung, die natürlich falsch aufgestellt ist, abrupt zusammenbricht, haben wir das Chaos. Man muss umsichtig unser Energiesystem umbauen. Aber derzeit sehe ich das immer noch nicht ganz verstanden. Also statt umzubauen, versucht man krampfhaft die alten Methoden aufrechtzuerhalten, indem dass man jetzt eben mit anderen Produzenten Verträge abschließt.
Und es ist aus Ihrer Sicht absolut nicht zielführend?
Das ist absolut nicht zielführend, ja, das kann ich unterschreiben.
Herr Dr. Moshammer, dann danke ich herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute.
Danke. Dass ich die nächste Hitzewelle auch überstehe, gell? Und Sie auch.
Ja, und damit wir alle die nächste Hitzewelle wirklich überstehen, wie es Herr Moshammer gerade gesagt hat, hier noch das Hitzetelefon, bei dem ihr euch alle Informationen zum richtigen Umgang mit der Hitze holen könnt. Die Nummer lautet 050 555 555. Weitere Hitzeinformationen gibt's auf www.sozialministerium.at. oder unter www.agis.at. Das war's für heute von mir. Ton und Schnitt heute wieder von Dominik Kanzian. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Vor allem erzählt aber auch euren Freunden vom Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich auf ein Wiederhören. Josef Kleinert wünscht für heute einen schönen Abend und ein schönes verlängertes Wochenende. Keep cool. Ende.